So, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Damen und Herren auf der Tribüne, Gäste, ich eröffne die 23. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Die Sitzung ist öffentlich und wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen und bleibt dann auch dauerhaft über die Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich möchte Sie bitten, auf Bild- und Tonaufnahmen zu verzichten. Tonaufnahmen sind nur akkreditierten Journalistinnen und Journalisten erlaubt und Bilder nach Beginn der Sitzung, also ab jetzt gar nicht mehr. Das gilt für die Gäste auf der Tribüne und das gilt auch für die Abgeordneten und Gäste hier unten im Saal. Da kommt übrigens der ersehnte Getränkewagen. Ich würde trotzdem darum bitten, dass wir erst die Abstimmungen machen. Ja, genau. Die heutige Sitzung besteht aus drei Teilen. Nicht, dass jetzt alle rauslaufen. Die heutige Sitzung besteht aus drei Teilen. Erstens den ohne Debattepunkten mit Abstimmungen. Zweitens dem Gespräch mit Dr. Ulrike Lorenz von der Klassikstiftung Weimar, die ich bereits ganz, ganz herzlich begrüße hier bei uns im Ausschuss. Und mich sehr freue und wir alle, dass Sie da sind. Aber gleich folgt die ausführliche Vorstellung. Und drittens dann einen Bericht der Delegationsmitglieder über die Reise des Ausschusses in die USA vom 1. bis 8. Februar. Und wir starten mit den ohne Debattenpunkten und kommen da zunächst zu Tagesordnungspunkt 3a. Das ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Gesetz zur Durchführung der Verordnung über künstliche Intelligenz mit Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung auf den Bundestagsdrucksachen 21-4594. Können wir ein bisschen kurz Ruhe einkehren lassen? Und Bundestagsdrucksache 21-5143. Hier werden wir jetzt vier Abstimmungen haben und starten mit dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-2388. Das ist übrigens eine mitberatende Vorlage. Der federführende Ausschuss hat um das Votum gebeten. Und deswegen stimmen wir jetzt zunächst über den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen ab. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Die Koalitionsfraktion und die Fraktion Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt mit Nein? Die Fraktion der AfD. Keine Enthaltungen. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Dann kommen wir zur Abstimmung über den jetzt so geänderten Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 21-4594 und 21-5143 in der Fassung der Ausschussdrucksache 21-2388, also inklusive des gerade angenommenen Änderungsantrags. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Fraktion der AfD. Wer enthält sich? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Fraktion Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Dann kommen wir zum Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21-2389. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Fraktion AfD, Fraktion Die Linke, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen enthalten. Okay. Dagegen haben gestimmt Fraktion Die Linke, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bei Enthaltung der AfD. Ist dieser Entschließungsantrag angenommen. Und wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Ausschussdrucksache 21-2390. Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion Die Linke. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Damit verlassen wir diesen Tagesordnungspunkt und kommen zu Tagesordnungspunkt 3b. Das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, gesellschaftliche Risiken von KI-Anwendungen ernst nehmen, auf Bundestagsdrucksache 21-4758. Auch hier ist das Votum angefordert vom federführenden Ausschuss. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Fraktion Die Linke. Bei halber Zustimmung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Okay, ich frage erst mal, wer diesen Antrag ablehnt. Das sind die Koalitionsfraktion und die AfD. Und ich frage noch mal, wie die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen abstimmt. Stimmt zu. Dann ist der Antrag bei Zustimmung von Linke und Grüne abgelehnt. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Die Voten werden übertragen. Und damit sind wir auch schon bei dem Highlight unserer Sitzung, nämlich dem Tagesordnungspunkt 1. Klassikstiftung Weimar und Gespräch mit Dr. Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Stiftung. Und nochmal ganz besonders herzlich willkommen hier bei uns im Kulturausschuss.
Danke.
Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Und ich begrüße auch für die Bundesregierung Herrn Ingo Mix, Leiter der Abteilung KM1 Kunst- und Kulturforderung beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der uns auch bei Bedarf für Fragen zur Verfügung stehen wird. Herzlich willkommen, Herr Mix, auch hier im Ausschuss. Schön, dass Sie da sind. Und ich möchte einmal sagen, dass wir hatten das eben schon so ein bisschen im. Darf ich kurz um etwas mehr Ruhe bitten? Oder auch nicht? Gut. Einmal sagen, dass, glaube ich, Weimar, wir hatten es eben schon im Vorgespräch, etwas, also sozusagen die Klassikstiftung Weimar, etwas ist, was alle hier in diesem Ausschuss irgendwie schon mal erlebt haben. Entweder bei Schulbesuchen, Studienbesuchen, beruflich, privat. Und deswegen, liebe Frau Dr. Lorenz, treffen Sie, glaube ich, auf Abgeordnete, die sehr viel, also was heißt sehr viel, auf jeden Fall Erfahrung haben und auch Leidenschaft mitbringen. Deswegen wird das sicher ein sehr interessantes Gespräch. Ich sage einmal, was die Obleute zum Format verabredet haben, nämlich ein Eingangsstatement von Ihnen, 10 Minuten. Dann möchte ich darüber informieren, dass ein Informationsblatt der Klassikstiftung Weimar auch vorab verteilt wurde und als Ausschussdrucksache im Internet auf unserer Website abrufbar ist. Und es haben wohl auch die ordentlichen Mitglieder von Ihnen eine Mappe mit weiteren Informationsmaterialien erhalten. Wir werden nach Ihrem Eingangsstatement dann 2 große Fraktionshahnrunden haben, a 3 Minuten und eine Antwortrunde a 7. Da wir heute ganz gut in der Zeitplanung sind, wird es nicht gehetzt oder sowas, aber die Zeit läuft immer auf dieser Medienampel rückwärts. Das heißt, Sie können ungefähr sehen, wenn es rot ist, dann bitte langsam zum Schluss kommen. Wenn das soweit alles im Einvernehmen ist, dann darf ich Sie um Ihre Eingangsstatement bitten. Bitte schön, Frau Dr. Lorenz.
Sehr vielen Dank, lieber Herr Vorsitzender Lehmann. Ich danke im Namen des Teams herzlich für die Chance, liebe parlamentarische Abgeordnete im Fachausschuss, Ihnen die Klassikstiftung Weimar heute vorstellen zu können. Und da diese Stiftung Ihnen topografisch und auch vom Reformbedarf nicht ganz so nahe liegt wie der preußische Kulturbesitz, erlaube ich mir, die Stiftung tatsächlich etwas vorzustellen, konzentriert und strukturiert, und hoffe auf Erbarmen, lieber Herr Lehmann, sollte ich 2 bis 3 Minuten vielleicht doch aus dem. Ich beginne mit dem ganz großen Rahmen Weimar. In Weimar bündeln sich tatsächlich Kontinuitäten und Diskontinuitäten der deutschen und europäischen Geschichte auf engstem Raum. Ich nenne Stichworte Reformation, Aufklärung, Klassik, der Aufbruch in die Moderne, die erste parlamentarische Republik auf deutschem Boden, der Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus, die DDR und dann die friedliche Revolution, die wir im Osten entfesselt haben, und die gemeinsame Geschichte, die wir seit über 30 Jahren erleben. In diesem kleinformatigen Machtzentrum Weimar lud sich diese Geschichte immer mit programmatischen Sinnüberschüssen auf. Und die Klassikstiftung Weimar ist weiter an diesem Weinberg des Herrn tätig. Und es ist auch zu beobachten, dass in Weimar Macht und Kunst immer besonders enge Partnerschaften eingegangen sind. Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle lieferten den Rohstoff für das, was das 19. Jahrhundert dann im Zuge des Nation-Building-Prozesses in der Welt als deutsche Kulturnation erfunden hat, muss man sagen. Es ist eine nationalkulturelle Memorialkonstruktion. Weimar also zwischen Humanität und Bestialität ist der Symbolort der Deutschen, des Deutschen geworden. Ein konzentriertes Experimentierfeld für positive Gesellschaftsentwürfe. Das hat Goethe an Weimar gebunden, gefesselt, aber eben auch für ihre Kehrseiten im Spektrum des Menschenmöglichen. Und genau in diesem Rahmen habe ich in meiner Verantwortung als Präsidentin für die Klassikstiftung unsere Arbeit verankert. Daraus leiten wir unsere Strategie, aber auch die intellektuelle Schärfe in der Umsetzung ab. Damit vielleicht ganz kurz, da ich nun nicht ganz neu im Amt bin, zu meiner Person. Ich bin tatsächlich in der DDR geboren, eine doppelte Existenzerfahrung in 2 gesellschaftlichen Systemen. Und seit ich 28 bin, leite ich immer größer werdende Kunstmuseen, bin also von Haus aus Kunsthistorikerin. Etwas ungewöhnlich für die Leitung einer Schirmorganisation, wie es die Klassikstiftung ist. Ich war lange in Ostthüringen in meiner Heimat tätig, bin dann nach Bayern und später nach Baden-Württemberg gewechselt, wo ich unglaubliche Erfahrungen vor allen Dingen im Schulterschluss einer, in dem Fall Kommunalpolitik mit einer Fachinstitution und einem privaten Mäzenatentum sammeln konnte. Diese Erfahrung bringe ich jetzt zurück im Osten, aber in einem Quantensprung quasi an Komplexität in die Stiftung Weimarer Klassik ein. Sie wissen, dass im Osten staatliches Geld deutlich eine größere Rolle spielt, als eben in den genannten besonders reichen Bundesländern auch. Unternehmen sind kaum ansprechbar und insofern ist diese Erfahrung sehr wichtig. Ganz kurz zur Klassikstiftung. Nicht die größte, aber vielleicht die komplexeste Kulturstiftung des Bundes. Die Preußenstiftungen in Berlin und Potsdam sind unsere großen Schwestern. Wir haben aber den Vorteil, aber auch die große Verantwortung, die Aufgabenfelder beider Stiftungen in Weimar zu vereinigen. Wir haben nicht nur die großen Gedächtnisinstitutionen unter unserem Schirm, die über 20 Museen, Dichterhäuser, Schlösser, die großen Forschungsinstitutionen des Goethe- und Schiller-Archivs als Prototyp des Deutschen Literaturarchivs gegründet, das 1985 gegründete Goethe-Nationalmuseum, ebenfalls ein Prototyp der nationalkulturellen Dichtergedenkstätte, sondern eben auch die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek und mehr noch, wie die Schlösserverwaltung in Potsdam, betreiben wir 78 Denkmalimmobilien und 140 Hektar historischer Parklandschaften in verantwortlicher Steuerung als Bauherrin und als Liegenschaftsbetreiberin in voller Rechtsverantwortung. Das macht die Komplexität der Stiftung aus. 12 unserer Liegenschaften sind UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist, soweit wir wissen, die dichteste Dichte, die man fußläufig überhaupt in der Welt erreichen kann. Und darüber hinaus Weltdokumentenerbe, Goethes handschriftlicher Nachlass, seit kurzem Nietzsches Nachlass und die Lutherbibel mit den Cranach-Illustrationen von 1534, also auch dreimal vertreten. Kurz und knapp, unser Selbstverständnis ist ein Netzwerk von Kulturinstitutionen, eine Topographie der Vernunft, in der sich Orte, Denksysteme über Epochen verknüpfen. Ganz kurz zur Stiftungsstrategie. Als ich 2019 angekommen bin, wie gesagt, Komplexitätssprung, muss man ja erst mal schneißen, reinschlagen. Und ich habe 3 Eckpunkte gesetzt. Einmal die Stiftung als Struktur, als Einheit in der Vielfalt zu begreifen. Und Sie werden vielleicht nachvollziehen können, diese historisch gewachsenen Institutionen, die ich genannt habe, gibt es immer auch zentrifugale Kräfte. Und diese strukturellen Spannungsverhältnisse immer wieder auch produktiv zu machen, ist meine Aufgabe. Zweitens, digitale Transformation zur Chefsache zu machen. Und drittens, eine radikale Öffnungsstrategie, Gegenwartsbezug, Publikumsorientierung, die Klassik in der Gegenwart verankern. Dazu haben wir Themenjahre erfunden, neue Natur, Sprache, Faust, Frauen im nächsten Jahr. Wir haben uns ausgestülpt aus den Elfenbeintürmen unserer Institutionen, haben ein Co-Labor erfunden, aus Totholz unserer Parklandschaften gebaut mit ehemaligen Bauhausstudenten. Und das ist eine offene Vermittlungsplattform unter freiem Himmel. Kulturelle Bildung heißt für uns auch Ausgreifen in den ländlichen Raum mit wirklich aktiven Arbeitsgemeinschaften in der Zivilgesellschaft und natürlich strategische Netzwerke zu bilden. 2022 ein Strategieplan gemeinsam mit allen Direktoren erarbeitet. 5 strategische Handlungsfelder rausgefiltert, die uns die nächsten Jahre begleiten werden. Und jetzt stehen wir vor dem neuen Finanzierungsabkommen, das uns, wie ich gerade höre, eine valide Perspektive, eine Planungssicherheit bis 2031 gestattet, wofür ich zutiefsten Dank dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und natürlich Ihnen als Parlamentarier verbunden bin. Ganz kurz Schlaglichter, wenn ich noch darf, ins operative Geschäft. 400 Köpfe, 266 Planstellen, 65% unserer Kolleginnen und Kollegen sind weiblich. Wir haben ein Berufsspektrum vom Ziergärtner bis zur Goethe-Philologin, um Ihnen diesen ganzen Spannungsraum auch zu sagen. Wir bilden quasi die Gesellschaft ab. Zuwendungen, unser Haushalt, 37 Millionen, institutioneller Haushalt, noch einmal so viel in dem Investitions- und Drittmittelbereich, 55% davon Personalkosten. Wir leiden, ich will das hier offen sagen, unter einer Schere, die sich aufgetan hat. Wir haben seit 20 Jahren einen enormen Aufwuchs an neuen Einrichtungen und damit Flächen, die wir betreiben, also 40.000 Quadratmeter. Aber wir sind in einem starren Korsett des Bundesstellenplans. Und das setzt natürlich eine Großinstitution, wie wir es sind, stark unter Druck. Wir haben gehört, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz über einen Globalhaushalt verfügt. Und das ist die erste Bitte von meiner Seite an Sie, doch dafür zu sorgen, dass uns selbige Handlungsspielräume auch zukommen werden. Wir hatten 2019 bereits eine Organisationsuntersuchung, eine große, allumfassende Untersuchung laufen, als ich ankam. Und es wurden damals wirklich tatsächlich ein Mindestbedarf an 12 Vollzeitäquivalenten diagnostiziert, an die uns bis heute nicht zur Verfügung stellen. Das können wir gegebenenfalls in den Fraktionsrunden vertiefen. Sie können sich vorstellen, das ist herausfordernd im täglichen Management einer Stiftung, wie wir es sind. Das heißt, Konzentration immer wieder auf Kernaufgaben, Einhegung von Wachstum, Konsolidierung, Personalentwicklung und das heißt schlussendlich auch Depriorisierung. Und da geht meine zweite Bitte an Sie. Flankieren Sie uns bitte beim Umrüsten von Ansprüchen und gegebenenfalls auch Aufgaben. Das ist sehr wichtig. Es darf eben nicht zum Kulturkampf führen, wenn wir auch gut begründet Leistungen einschränken müssten in Zukunft. Konzentration ist schon als Stichwort genannt worden. Ich nenne Ihnen jetzt die drei größten Investitions- und Entwicklungsprojekte. Zwei sind davon zentrale Denkmalsanierungen in Verbindung mit nachhaltigen Nutzungskonzepten und Museumsneukonzeptionen, das heißt neue Ansätze in Vermittlung und Inklusion. Das erste ist das Stadtschloss in Weimar, größte Immobilie. Ein wahnsinnig traumatischer Bauprozess, den wir in der ersten Phase in diesem Jahr beenden mit einer kaskadenförmigen Eröffnung. Und dann geht es in nächste Bauphasen bis in das Goethejahr 2032 hinein. Das zweite Großprojekt, strategisch fast noch wichtiger, ist dass die Sanierung und die Museumsneukonzeption von Goethes Wohnhaus. Die Schließung passiert in diesem Jahr, wenn wir das Schloss geöffnet haben. Da sehen Sie schon, wie man managt. Und das Dritte ist tatsächlich die digitale Transformation, das Hineingehen in eine Digitalität. Und das nicht nur in der Verwaltung, sondern vor allen Dingen auch im Forschungsdaten, in der Forschungsdatenproduktion und im Forschungsdatenmanagement. Mit vielen weiteren können wir auch vertiefen in den Fraktionsrunden. Ein letztes Wort zu Goethe für das 21. Jahrhundert. Ich schließe damit auch den Kreis. Wenn wir jetzt an das Goethehaus herangehen, heißt das für uns quasi eine archäologische Suchbewegung in diesem einzigartigen Palimpsest, das dieses Haus ist. Authentisch ist dort fast nur der Arbeitsbereich und wenige weitere Bereiche. Alles andere sind Überschreibungen und Instrumentalisierungen, Fiktionalisierungen, auch hochinteressant. Wir wollen das sichtbar machen, spürbar machen. Wir wollen neue Generationen ansprechen. Wir wollen Goethe lebendig machen, indem wir Differenzerfahrungen in der Wahrnehmung, was ist Goethe und was ist nicht Goethe, was ist danach. Und wir nehmen uns selber in dieser Überarbeitung nicht aus. Es geht nicht darum, eine weihevolle Nationalgedenkstätte zu rekonstruieren, sondern ein weltoffenes Ideenlabor, das, was es zu Goethes Zeiten durch Goethe eben auch gewesen ist. Nicht von imaginären Vergangenheiten träumen, sondern von einer möglichen Zukunft, das, was Jürgen Kaube Erinnerung nach vorn nennt. Ja, und vielleicht können wir vertiefen, wenn wir sagen, wir brauchen ja immer strategische Punkte, die mehrere Jahre auch vor uns liegen, damit wir uns annähern können. Goethe 32, der große internationale, hoffentlich international zu feiernde, der 200. Todesjahr von Goethe. Das nähert uns jetzt an mit vielfältigen Ideen und Überlegungen, können wir später vertiefen. Lassen Sie mich enden mit dem Dank an das Parlament, an Sie. an die Bundesregierung und unsere zuständige Fachbehörde, mit der wir in einem unheimlich engen, produktiven Austausch sind. Lassen Sie mich Sie einladen, obgleich ja alle Weimar kennen, wie Ihre Westentasche, aber vielleicht lohnt es sich doch, 2029, um Ihnen ein bisschen Zeit zu geben, dann das neu eröffnete Goethehaus kennenzulernen. Also herzliche Einladung an Sie. Und der Ausblick und nochmal verbunden mit der dritten Bitte an Sie, flankieren Sie unseren Aufbruch. Wir sind mitten in einem Transformationsprozess, den es durchzuhalten gilt, um dann auch die Früchte zu ernten. Ich sage immer, Verantwortung für die Zukunft unserer Herkunft und für die Herkunft unserer Zukunft übernehmen. Da hätte ich Sie gerne an meiner Seite. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Lorenz, für diesen wirklich sehr, sehr leidenschaftlichen Vortrag. Das macht auf jeden Fall auch sehr viel Lust auf die Diskussion und auf Nachfragen. Und auch danke für die Einladung 2029, wenn das Goethehaus neu eröffnet wird. Das muss dann aber vor der Bundestagswahl sein, die ja im Februar vielleicht ist. Und wenn es dann danach ist, kommen wir als Abgeordnete oder Privatpersonen. Man weiß es ja nicht. Aber
das setzt Sie vielleicht ein bisschen unter Druck wieder unter zu kandidieren. Also unter produktiven Druck, ja, genau.
Gut, okay, so ist das sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zur ersten Fraktionsrunde, starten mit der CDU-CSU als größter Fraktion. Und Herr Kollege Hose beginnt. Bitte schön, 3 Minuten.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte Ihnen einfach noch ein paar Stichworte geben. Liebe Frau Dr. Lorenz, vielen Dank für den Dank, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben ja gesagt, Sie würden gerne noch mal vertieft was zum Goethe-Jubiläum 2032 sagen. Welche Pläne haben Sie da? Welche Rolle könnte da vielleicht auch spielen, die ja auch schon von Goethe gepflegten Verbindung nach Italien? Der Kulturstaatsminister hat sich da ja auch schon geäußert. Und dann haben Sie ja auch schon den Vergleich angesprochen mit anderen großen Stiftungen. Welche Vorteile erhoffen Sie sich von einem Globalhaushalt und wie ist da der Austausch mit den anderen Stiftungen?
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Hose. Für die AfD-Fraktion Herr Dr. Frömming.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für Ihre einleitenden Worte, Frau Dr. Lorenz. Ich nehme Bezug einmal auf ein Interview, das Sie 2024, glaube ich, vor der Wahl in Thüringen, der Landtagswahl, dem Spiegel gegeben haben. Dort haben Sie die Befürchtung geäußert, dass die Mittel gekürzt werden könnten bei einer möglichen AfD-Regierung. Ich darf Ihnen versichern, wir finden Goethe und Schiller und die Bewahrung des Andenkens an ihre Wirkungsstätte sehr wichtig und richtig und würden hier die Mittel keineswegs kürzen. Aber wir haben gelesen, dass der Bund ja seine Mittel gekürzt hat. Vielleicht können Sie dazu mal genaueres ausführen. Es waren ja 34 bis 35 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem auch oder vor allen Dingen auch für die denkmalgerechte Sanierung des Wohnhauses und auch, sage ich mal, das Wohnhaus sozusagen auch zugänglich, barrierefrei zu machen. Das soll gekürzt worden sein auf 8 Millionen Euro. Kommen Sie denn damit zurecht? Ist der avisierte Wiedereröffnungstermin zu halten oder brauchen Sie weitere Bundeszuschüsse? Vielen Dank erstmal dafür.
Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Herr Kollege Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Frau Dr. Lorenz, für den emotionalen wie kompetenten Vortrag und Vorstellung der Klassikstiftung Weimar, die ja nun wirklich Verantwortung für ein kulturelles Erbe von nationaler wie internationaler Bedeutung trägt. Und Sie haben schon klar gemacht, was da alles dranhängt mit über 20, glaube ich, 26 Liegenschaften und den Parks. Aber Sie haben vor allen Dingen klar gemacht, dass es eben nicht nur um Bewahrung von Beständen und Liegenschaften geht, sondern um eine zeitgemäße Vermittlung und eben auch eine kritische Auseinandersetzung zum Teil mit der Herkunft und den historischen Bedingungen des Erwerbs von Gegenständen. Und genau das tun Sie und möchte auch nochmal ausdrücklich danken, dass seit Ihrem Amtsantritt Sie im Feld der Digitalisierung und auch Öffnung der Klassikstiftung Weimar vorangekommen sind. Das haben Sie ja, glaube ich, auch sehr lebendig dargestellt. Ich würde tatsächlich auch mal in diese Bereiche gehen, wenn wir die Expertin hier da haben. Provenienzforschung ist einer Ihrer Schwerpunkte und ich glaube, wir sind uns da auch einig, dass das kein Randthema ist, sondern eben auch Ausdruck historischer Verantwortung sowohl beim NS verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut als auch 36 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung in der Frage des kulturellen Erbes der DDR. Da würde mich interessieren, welche Schwerpunkte setzt die Klassikstiftung Weimar hier jetzt und welche strukturellen Herausforderungen sehen Sie da noch, sei es auch bei nicht nur Ressourcen, sondern auch Rahmenbedingungen wie rechtliche Setzung oder Zusammenarbeit mit potenziellen Anspruchsberechtigten. Und dann haben Sie ja auch klar gemacht, ja, man sollte auch die Klassik nicht verklären. Und da gab es nicht nur die zwei großen Namen. Und auch da sind Sie ja nach meiner Information durchaus dabei zu schauen, wie sieht es mit den Perspektiven und der Vielfalt im Kanon aus. Sie verwalten zentrale Erinnerungsorte, aber neben Goethe und Schiller gab es ja auch in den Zeiten durchaus andere Perspektiven, etwa die der Frauen oder auch von Minderheiten, die vielleicht noch nicht so im Blick sind, oder internationale Akteure. Der internationale Austausch hat da ja damals eine Riesenrolle gespielt, nicht nur mit den Jugendreisen der beiden Herren. Deshalb, wenn Sie dazu noch mal was sagen mögen. Und da Sie uns mit guten Informationen ausgestattet haben, es nötigt schon Respekt an, was Sie hier im Goethehaus jetzt Wohnhaus vorhaben. Ich habe auch noch die Erinnerung als Schüler, da muss man schon sagen, war schon damals, und das ist 3-4 Jährchen her, war schon damals an der einen oder anderen Stelle ein Sanierungsbedarf gegeben, aber im Gesamtvolumen von 30 Millionen. Und davon, das will ich auch mal hervorheben, 10 Millionen selber eingeworbene Spenden, das ist schon was. Vielleicht haben Sie noch Zeit und Lust, uns einen kleinen Einblick zu geben, was wir dann sehen würden, wenn das alles planmäßig, ich habe jetzt verstanden, es muss bis Januar 29 werden, fertig wird. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und wir nehmen auch Tipps entgegen oder alle, die zuschauen, für Fundraising-Tipps für Kultureinrichtungen. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Mann. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Tesfayesus.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Dr. Lorenz, für Ihre eindrucksvollen Worte. Die Klassische Stiftung Weimar bewahrt nicht nur zentrale Zeugnisse unserer Kulturgeschichte, sondern zeigt auch gleichzeitig, dass kulturelles Erbe nicht nur bewahrt werden muss, sondern immer wieder auch neu erschlossen werden muss und auch in gesellschaftliche Debatten hineingetragen muss. Die Aufgabe wird es wahrscheinlich sein, nehme ich an, auch immer wieder neue Zielgruppen tatsächlich auch anzusprechen und auch neue Vermittlungswege und Teilhabemöglichkeiten zu erstellen und auch gerade Orte der demokratischen Auseinandersetzung und des Diskurses zu sein. Und für diese Arbeit, ja, mein Dank und eine wichtige Arbeit. Ich würde gern ein bisschen in die Zukunft hineinschauen, hören, wo die Herausforderungen sind und würde auf zwei Punkte gerne schauen. Ich höre von vielen Parkanlagen, Schlössern, dass gerade das Thema, dass die Anpassung an die klimatischen Bedingungen eine große Herausforderung ist, was auch eine große finanzielle Belastung bedeutet. Wenn Sie dazu was sagen könnten. Und das große Thema, Sie haben es sich ja, haben Sie auch dargestellt, das Thema Digitalisierung vorgenommen. Was bedeutet diese Transformation ganz konkret und wie stellen sich die Herausforderungen an der Stelle ganz konkret dar?
Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Fraktion Die Linke, Kollege Schliesing.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Dr. Lorenz, vielen Dank auch von meiner Seite nicht nur für Ihren heutigen Bericht, sondern auch für das dicke Konvolut, das Sie uns noch mitgegeben haben. Es gehört zwar nicht zu Ihrer Stiftung, aber ich war vergangene Woche in Bad Lauchstädt im Goethe-Theater und habe dort auch mit dem Direktor gesprochen und war wahnsinnig erfreut, dass er, obwohl er sozusagen diese historische Kulisse hat, dort ist also sehr möchte, dass dort moderne Aufführungen stattfinden, also wo sozusagen wirklich Klassik und Gegenwart aufeinandertreffen. Und diese Verklärung von der Klassik sozusagen dem entgegenzutreten, das halten wir für absolut richtig, denn spätestens ja die bürgerliche Gesellschaft des Kaiserreichs oder später die FaschistInnen haben ja vor allem die Klassiker, die Weimarer Klassik als Projektionsfläche kultureller Überlegenheit verstanden. Und dass sie sich dem entgegenstellen und den Mut haben und dieses neue Leitbild prägen, das befürworten wir sehr, denn sie dekonstruieren ja auch alte Mythen und zeigen, Geschichte besteht eben einfach nicht nur aus fehlerfreien Helden. Und das ist aus unserer Sicht genau der richtige Weg in diesen Zeiten. Denn Demokratie braucht nämlich keine kritiklose Anbetung der Vergangenheit. Unterstützen tun wir auch ausdrücklich Ihren großen Fokus eben auf die digitale Transformation. Wissen darf eben niemals ein Privileg für wenige Experten sein. Meine Fragen an Sie. Wie groß ist Ihre Sorge vor den direkten Auswirkungen des politischen und gesellschaftlichen Rechtsrucks? Erfahren Sie Angriffe und wenn ja, wie wappnen Sie sich gegen diese und was wünschen Sie sich von uns? Ein zentraler Pfeiler Ihrer Vermittlungsarbeit sind die zahlreichen digitalen Bildungsangebote. Wie werden diese in der Praxis angenommen und an welchen Stellen benötigen Sie hier eine langfristige planbare Verlässlichkeit von Seiten des Bundes? Dann haben Sie ja eines Ihrer Projekte wie das Co-Labor am Schloss öffnet die Stiftung für die Stadtgesellschaft und für neue Gruppen. Das finden wir grundsätzlich sehr gut. Nun haben wir aber gelesen, dass die Bühne, auf der eine Open Stage stattfindet, abgerissen werden soll, was in der Kulturszene manche Kritik brachte. Unkommerzielle Freiräume für die lokale junge Szene liegen uns am Herzen. Könnten Sie uns dazu vielleicht etwas Näheres sagen? Und zum Schluss noch die aktuelle Ausstellung Das wahre Gesicht der Anna Amalia, eine verborgene Malerei der Barbara Rosina de Gas, zeigt, wie lange Frauen hier die Braunschweiger Hofmalerin Rosina de Gas von der die traditionelle Kunstgeschichtsschreibung marginalisiert wurden. Wie kann der Bund sie weitestgehend dabei unterstützen, diese Frauen und kulturgeschichtliche Forschung in der wissenschaftlichen Struktur der Stiftung zu verankern? Sehen Sie hier Bedarf? Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Dr. Lorenz. Viel Stoff, viel Fragen, großes Interesse. Bitte schön, Ihre erste Antwortrunde.
Mann, oh Mann, kann ich nur sagen. Also ganz herzlichen Dank für diese hochinteressanten, das ganze Spektrum der Fragen. Also ich versuche nach und nach und insbesondere dann auf Sie, Herr Schliesing, der jetzt ja wirklich wie ein Kanonenfeuer auf mich geschossen hat. Also schauen wir mal, was in 7 Minuten möglich ist.
Und trotzdem nutzt er immer die 3 Minuten auch voll aus.
Ja, ja, genau. Ja, aber mit großer Vorbereitung. Zunächst Goethe-Jubiläum Italien, was unserem Kulturstaatsminister ja auch Gott sei Dank sehr wichtig ist. Goethe-Jubiläum 2032 ist tatsächlich so, dass wir uns zu einem Vorreiter gemacht haben für ein Städtenetzwerk, das wunderbarerweise auch in der Biografie Goethes verankert, Ost und West vereint. Die Goethe-Städte Weimar, Frankfurt, Leipzig haben sich zusammengefunden. Wir sind im Moment dabei, uns zu sortieren, zu koordinieren. Darüber hinaus die Universitäten in diesen Städten. Wir haben die Goethe-Universität, die Schiller-Universität in Jena, die hochinteressiert ist. Und die Leipziger Universität wird auch mitmachen. Große Kulturinstitutionen, mit denen uns sowieso strategische Verbünde vereinen, wie das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt Main. Wir weiten im Moment, ich komme zu Italien, zur Casa di Goethe nach Rom aus. Da eint uns, ich bin im Programmbeirat, da eint uns also wirklich auch ein freundschaftlicher Schulterschluss. Und ich habe Gregor Lersch ganz spontan angeboten, den Reisemantel Goethes auf Reisen zu schicken, weil der schließt ja das Haus in Weimar zu, weil das wird ja saniert. Es kommen die Handwerker. Das wurde also mit großem Hallo aufgenommen. Ich bin dann in München in der Auseinandersetzung mit unseren Restauratorinnen abgebogen, habe gesagt, wir fertigen mit einer Gewandmeisterin ein hochwertiges Duplikat an und schicken Goethes Reisemantel in die große Ausstellung, die in der Casa di Goethe stattfindet und teasern damit gleich Goethes Italienreise an. Das ist ein weites Spektrum, das viele Menschen auch auf einem ganz also breiten kulturellen Bildungshorizont sehr interessiert. Und wir würden da unsere hochwertigen Digitalisate, der Reisemantel ist 3D digitalisiert bei uns, aber eben auch unsere Kompetenzen in der Entwicklung von App-Anwendungen würden wir mit nach Rom transferieren. Wir sind sehr daran interessiert, Italien und Deutschland zu einem Aufgabenfeld für die Klassikstiftung zu machen. Ich sage aber gleich auch die Herausforderung, es muss bewusst sein, dass wenn wir eine Goethe-Dekade oder das, was davon übrig bleibt, bis 32 analog zu Luther oder dem Bauhaus 100-Jubiläum, Sie erinnern sich alle, da stecken tatsächlich sehr viele Ressourcen drin und es wird also unbedingt notwendig sein, uns da auch zu unterstützen, weil das über unsere Linienaufgabe und die Kernverantwortung der Klassikstiftung ein Stück weit hinausragt, aber bestens geeignet ist, Goethe für das 21. Jahrhundert einfach lebendig genug und anschlussfähig zu halten. Der Vorteil eines Globalhaushaltes, Herr Rose, ist schlussendlich, dass wir noch etwas mehr, wir haben eine Menge Freiheiten, wir müssen sie auch nutzen und das sage ich durchaus auch selbstkritisch in die eigene Bürokratisierung hinein, aber es ist ein noch größerer Spielraum und insbesondere die Lockerung des Stellenplans des Bundes. Das wäre uns ein wirkliches Anliegen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten, weil die Berufsprofile, die in diesem Stellenplan hinterlegt sind, sind quasi fast 19. Jahrhundert aus unserer heutigen Sicht und mit der Dynamik, die vor allen Dingen die die digitale Transformation in dieser Welt erzeugt, aber auch völlig neue Bedarfe, Klimafolgenbewältigung war eine Frage hier aus Ihrem Kreis. Das ist eine Riesenherausforderung zum Beispiel und auch dafür braucht es eigene Expertisen. Ich komme zu Ihnen, Herr Frömmig, Interview mit dem Spiegel. Die Mittelkürzungen des Bundes, Sie spielen damit tatsächlich auf eine für uns im Management schwierige Situation von 2024 an. Da vor diesem Hintergrund ist auch dieses Interview erfolgt. Wir hatten ja durch tatsächlich auch parlamentarische Arbeit unter Ihnen erreicht, dass bereits für die geschätzten Kosten einer allumfassenden Sanierung des Goethe-Wohnhauses, verbunden eben mit Barrierearmut, die wir dort nur herstellen können. Barrierefreiheit ist dort objektiv nicht herzustellen. Es ist ja Weltkulturerbe. Wir müssen da wie eine Goldschmiedearbeit fein ziseliert vorgehen. Aber wir hatten uns da eine Menge vorgenommen und hatten quasi ja die Zusage. Und es war aber nicht möglich, in der Verwaltung das mit Verpflichtungsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen zu versehen. Das war für uns ein herber Schlag, aus dem wir allerdings voll kreativ herausgegangen sind. Sie haben es schon gehört. Ich konnte 10 Millionen Euro bislang, wir sind an der nächsten Million dran, und darüber hinaus noch einige Abfallprodukte der Liebe. Es sind noch zwei Forschungsprojekte entstanden. Es gab Stiftungen, die lieber Forschung statt Steine und Erden unterstützen wollten. Also wir haben insgesamt sicher im Moment 12 Millionen Privatmittel drin. Ich kann sagen, super Erfahrung, ein wirkliches Public-Private-Partnership-Projekt, das wird überhaupt die Zukunft sein müssen, wenn die öffentliche Hand, ich habe das jetzt auch gleich mal als ein Pionierprojekt für neue Austeritätszeiten genommen, und wir haben den Bund weiterhin natürlich an unserer Seite für eine Substanzsanierung, also eine Grundsanierung, die nicht mit 8, sondern mittlerweile mit 9 Millionen aus unserem Investitionshaushalt unterstützt wird. Es ist auch schon bewilligt. Herr Mix, wir sind seit 3 Wochen sehr, sehr, sehr dankbar für eine relativ zeitnahe Bewilligung. Und dass der Freistaat Thüringen hat tatsächlich unerwarteterweise Anfang dieses Jahres noch einmal tief in die Tasche gegriffen mit Sondermitteln, also obendrauf 5 Millionen Euro für die Museumsneukonzeption und damit eben auch für das neue Herangehen an etwas, was tatsächlich, Sie haben es hier gesagt, in der SPD ein bisschen muffig geworden ist und teilweise eben ja Museumskonzepte des späten 19. Jahrhunderts und der DDR bruchlos bis heute weiterführt. Und das wollen wir verändern, das wollen wir lebendiger machen. Wir wollen einfach mit differenzierten Raumgruppen auf der Basis wissenschaftlicher Untersuchungen, wir wissen heute mehr als jede Generation vor uns historisch über diese Palimpsestbildung, diese Überschreibung des Hauses Bescheid. Und das wollen wir natürlich voll einbringen, auch mit vielen. Und da bin ich schon bei der nächsten Antwort auf eine Frage im späteren Kreis. Wie sieht das aus? Also wir werden die Geschichte gibt uns das vor. Und das ist toll, wenn das Material, sage ich immer, mitspielt. Wir haben den hochauthentischen Bereich des Arbeitens von Goethe, auch mit seinem Schlaf- und Sterbezimmer, der Bibliothek, also seine historische Bibliothek, die im Moment ausgelagert ist, weil sie voll digitalisiert worden ist in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Da sehen Sie auch die interne Zusammenarbeit zwischen den Institutionen. Das ist ein authentischer Bereich, weil er sofort nach dem Tod Goethes versiegelt worden ist und dann durch Archivare verzeichnet worden ist. Das heißt, wir wissen dort sehr genau, was zu Goethes Spätzeiten gewesen ist. Wesentlich weniger wissen wir über weitere Raumgruppen. Und in diese hinein installieren wir tatsächlich spezifische Vermittlungsräume mit hochkreativen Angeboten, ein sehr gutes Museumsgestaltungsbüro, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich bin selber in die Projektleitung dieser Museumsneukonzeption gegangen. Wir werden Goethe als Sammler völlig neu darstellen. Im Moment sind die Sammlungen, die er angehäuft hat in diesem Haus, 50.000 Objekte, 25.000 Kunst, 25.000 Naturobjekte. Hochinteressant. Wir werden Goethe als Naturforscher, damit ist er viel anschlussfähiger für heutige jüngere Generationen, erstmals überhaupt darstellen in diesem Haus. Wir aktivieren den Garten auch. Er hat ja dort einen Experimentalgarten gehabt. Wir haben den Wirtschaftsgarten von Christiane Vulpius von Goethe. Das heißt, auch die Frau ganz in der Tradition der DDR, die ja Christiane Zimmer erfunden hat, um die Frau an der Seite Goethes erstmals zu thematisieren. Das wollen wir natürlich als Erfindung kenntlich machen, gleichzeitig aber natürlich Christiane noch in ganz anderer Form in dieses Haus hineinbringen, genauso wie weitere Hausbewohner. Goethe, der sich selber als ein Etre-Kollektiv, ein Kollektivwesen bezeichnet hat, der haargenau wusste, was seine Produktionsbedingung war, der sich sozusagen aus der Welt seine Anregungen herangezogen hat, das wollen wir darstellen. Sie müssen sich vorstellen, dass Goethe in seinem Haus mehr Menschen in Empfang genommen hat, als Weimar damals Einwohner hatte. Und das nenne ich eben ein internationales Ideenlabor. Und dazu soll dieses Haus eben wieder werden, bei aller sorgsamsten Sorgfalt, mit denen wir also in diese historischen Schichten hineingehen. Wir werden dort keine ikonischen Raumfluchten zerschlagen, aber wir werden sozusagen mit subtilsten Methoden analog intuitiv spürbar machen, dass dieses Haus ein lebendiger Organismus war, der sich immer gewandelt hat. Und gleichzeitig wird es natürlich digitale Begleitmedien geben. Es wird ja kein Museum werden, keinerlei Beschriftung. Es bleibt ein Wohnhaus. Diese Authentizität wollen wir weiterhin bewahren. Und demzufolge ist eben gerade hier auch sinnvoll, mit völlig neuen digitalen Methoden anzusetzen. So viel dazu. Ich gucke jetzt hier noch mal weiter. Ich gehe zu Herrn Mann. Provenienzforschung, Stichwort, wichtig für uns. Ich konnte nach meinem Amtsantritt auch noch einmal den Bund und, wie gesagt, ich wiederhole mich mit meinem Dank, bewegen, uns Sondermittel für die Digitalität und die Provenienzforschung freizumachen. Wir profitieren davon bis 2027. Das ist mal schon die erste Herausforderung. Was passiert danach? Wir bereiten uns jetzt schon darauf vor, sowohl diese völlig neuen Arbeitsformen und Ansprüche der Digitalität als auch der Provenienzforschung in die Linie zu überführen. Das heißt also in den Alltag der PlanstellenmitarbeiterInnen der Klassikstiftung einzubringen. Bei jeder Neubesetzung wird strengstens darauf geachtet, dass die entsprechenden Kompetenzen mit an Bord sind. Die Provenienzforschung, wir konnten tatsächlich einen riesigen Sprung machen. Sie hat die Klassikstiftung immer begleitet. Provenienzforschung gehört eigentlich zum Alltag. Aber die Erforschung von NS-Raubkunst, das ist das erste Kapitel und das ist auch der Schwerpunkt, den wir zunächst gesetzt haben. Den konnten wir so gut wie abschließen, wie etwas, was immer wieder auch neu auftaucht, abzuschließen ist. Also es sind nur noch aktuelle oder noch in Arbeit befindlichen Fälle. Da haben wir also 90-95% durch der Ankäufe von 1933 bis 1945. Und wir haben uns danach seit 2023/24 tatsächlich der sowjetischen Besatzungszone und dem DDR-Unrecht zugewendet. Da sind wir ja in anderen Rechtsverhältnissen, wie Sie wissen. Und wir haben natürlich durch Bibliothek und Archiv riesige Massen, die wir selbstverständlich nicht durchgängig untersuchen können, sondern wir haben ganz klare Schwerpunkte gesetzt, Verdachtsmomente zum Ausgangspunkt gemacht. Und da gehen wir jetzt sozusagen in Museen, Archiv und Bibliothek in die Tiefe. Und Restitutionen sind seit den 1990er Jahren erfolgt und werden im Moment auch weiter. Das sind dann teilweise ganze Konvolute, wenn es sich um Bücher handelt. 2025, nur um Ihnen da ein kleines Gefühl zu geben, haben wir 20 Objekte an 5 Antragsteller zurückgegeben. Das sind dann auch die Verhältnisse. Soweit dazu. Vielfalt des Kanons ist eine Frage, die auch in anderen Fragen aufleuchtete. Auch das eine Herausforderung für die Zukunft. Es ist tatsächlich so, dass ein Herzenswunsch meinerseits, und man hätte das auch viel früher schon verwirklichen können, aber wir widmen uns jetzt in einem Themendoppeljahr. Wir weiten die Themenjahre im Moment auch aus Ressourcengründen auf 2 Jahre aus. Da merken Sie schon, Konzentration, Konsolidierung begleitet uns in allen Fragen. Wenden wir den starken Frauen Weimars zu. Das darf ich zwar aus den Sicht von Wissenschaftlerinnen gar nicht sagen. Die wünschen das nicht, dass man das starke Frauen nennt. Aber ich glaube, es ist das Schlagwort, was Ihnen eindeutig klar macht. Und Weimar ist wirklich eine verrückte Geschichte, auch in dieser Hinsicht. Wir haben 4 hervorragende Fürstinnen, darunter die Initiatorin Anna Amalia, wiederhole jetzt auch sämtliche Legenden, aber es stimmt ja wirklich, Anna-Amalia als wirklich 16 Jahre lang Regierende, und das kommt relativ, es kommt nicht vor, aber es kommt relativ selten vor, regierende Fürstin, die wirklich geherrscht hat, die Rules gemacht hat und die Leitlinien vorgegeben hat, angefangen. Aber wir haben eben auch im bürgerlichen Bereich großartige Schauspielerinnen, Salonieren, Archivgründerinnen, Johanna Schopenhauer. Also wir machen auch vor zwiespältigen und schillernden Schicksalen keinen Bogen, sondern wir wollen also reingreifen in diese pralle Geschichte. Und wir haben ganz Weimar ein Netzwerk aus Bildungs- und Museumseinrichtungen mitgezogen. Ich saß gerade gestern zusammen mit einer amerikanischen, der besten Spezialistinnen für Dramatikerinnen um 1800. Es gibt ganz wenige, aber es gibt sie, fast nie aufgeführt. Also das Deutsche Nationaltheater wird eben mit herausragenden Inszenierungen uns auch mitbegreifen. Das heißt, wir setzen im Moment ganz Weimar mit diesem Thema in einen Taumel. Und nur dann erreichen wir auch die nationale Durchschlagskraft, die wir anstreben. 30 Millionen Goethe, Sie haben es gesagt, genau. Und tatsächlich, wir sind also wieder, das nochmal in Richtung Herr Frömming gesprochen, durch diese Bemühungen mittlerweile wieder bei 30 Millionen angelangt. Genau, Sie bestehen nicht.
Nein, ich hätte, Sie haben nicht nur Weimar, sondern auch uns in den Taumel geredet, im Sinne von, dass wir sozusagen so gebannt zuhören und Lust haben, jetzt dauerhaft vorbeizukommen. Wir haben noch eine zweite Runde, deswegen, da wird auch noch mal Zeit sein. Deswegen, ich gehe jetzt wieder zu den Fraktionen zurück. Ganz herzlichen Dank erstmal für die erste Antwortrunde und wir gehen wieder zur CDU-CSU und Herr Kollege Hose, bitte.
In alter Solidarität zwischen uns Thüringern fasse ich mich kurz, damit ich das wieder ein bisschen raushole. Ja. Also erst möchte ich mich aber auch in unserem Namen noch mal ausdrücklich für Ihre Arbeit bedanken. Ich freue mich ja auch, dass Ihr Vertrag kürzlich erst verlängert wird. Sie bleiben uns also auch noch ein bisschen länger erhalten. Ich finde es sehr gut, wir erleben ja hier unterschiedliche Akteure, wie konstruktiv sie eben auch mit den finanziellen Mitteln umgehen. Also klar, sie haben auch Wünsche, aber am Ende versuchen Sie eben auch damit hauszuhalten. Ich würde deswegen noch mal fragen, die Mittel, die Sie jetzt gerade von uns bekommen für die unterschiedlichen Projekte, gibt es da irgendwo Kostensteigerungen, die wir zu befürchten haben, oder ist da alles im Rahmen? Und die zweite Frage, die ich noch hätte, das haben Sie schon angedeutet, dass Ihnen auch die internationale Strahlkraft wichtig ist, wie Sie die vielleicht noch entwickeln wollen. Das würde mich interessieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hose. Für die AfD-Fraktion Dr. Frömming.
Ja, vielen Dank für die erste Antwortrunde. Das ist ja schon mal ganz beruhigend zu hören, dass die Finanzsituation gut ist. Das könnte einen ja fast auf Gedanken bringen, das als Vorbild zu nehmen, auch für andere Kultureinrichtungen. Aber ich denke mal, nicht immer hat man ein so gutes Zugpferd wie hier mit Goethe, Schiller und den anderen. Ich möchte jetzt aber nach der Finanzfrage noch mal auf die inhaltliche Ausrichtung zu sprechen kommen. Sie haben auch in Ihren Eingangsworten das einmal das Stichwort Kernaufgaben genannt. Da kann ich sofort einen Haken drunter machen und wir können uns alle auch etwas darunter vorstellen. Aber dann sprachen Sie auch von einer radikalen Öffnung und Goethe in die Moderne holen, in 3D und so weiter. Und ich denke jetzt auch insbesondere an Schulklassen, die ja auch in großer Zahl zu Ihnen kommen. Was meinen Sie, wie weit muss das gehen? Ist die Aufgabe eher, Schüler zu befähigen, sage ich mal ganz zugespitzt, Goethe wieder im Original lesen zu können? Oder brauchen wir mehr Goethe in einfacher Sprache, womöglich am Ende des Tages sogar horrible Dikto gegendert? Wie sehen Sie das? Bewahrung sozusagen der Klassik und Hinführung von uns zu diesem Erbe oder doch eine Modernisierung? Und wenn ja, wie weit soll die gehen? Dankeschön.
Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Kollege Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass es sehr viele tolle Institutionen gibt, die Lesefähigkeit und Literaturbegeisterung fördern. Und das ist sicherlich nicht nur Aufgabe dieser schönen Stiftung, aber tatsächlich hätte mich noch mal der Bereich interessiert. Sie haben klar gemacht, es muss auch gelingen, an die Erfahrungen und sozusagen die Anschlussfähigkeit der jungen Generation heranzukommen, eben um auch Vermittlung zu stärken. Deswegen, weil Sie viel im Bereich Digitalisierung gemacht haben, würde mich auch mal interessieren, auch da sind wir ja alle noch Lernende, manches funktioniert, manches nicht. Was sind da schon positive Erfahrungen, die Sie gesammelt haben? Wo gibt es vielleicht auch Grenzen, sei es durch Urheberrecht, Infrastruktur oder eben einfach, weil die Zielgruppe vielleicht Angebote nicht so gutiert? Und das andere, und dafür will ich auch nochmal Dank sagen, neben dem engagierten Arbeiten, die Stiftung formuliert ja selber den Anspruch, nicht nur öffentliche Debatten zu führen, was ja auch ein Teil der Vermittlung ist und der Wahrnehmung, sondern auch demokratische Werte zu stärken. Und deswegen sei auch nochmal Gelegenheit gegeben, Verantwortung haben Kulturinstitutionen natürlich auch. Und in einer Zeit von gesellschaftlicher Polarisierung, wie wir sie gerade erleben, wo sehen Sie da vielleicht auch die Grenzen zwischen einer historisch wie demokratischen Bildungsarbeit und aktuellen gesellschaftlichen Interventionen? Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank, Kollege Mann. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollegin Göring-Eckardt.
Ja, liebe Frau Lorenz, vielen Dank. So viel Gegenwart ist selten, wenn es um Geschichte geht, wie in dem, was Sie uns vorgetragen haben und vor allen Dingen, was Sie auch in Weimar tun und was ja weit über Weimar hinausstrahlt. Hier sind wahrscheinlich so ein bisschen die Thüringen-Nerds unterwegs, anschließend an den Kollegen Hose. Die Frage, es gibt ja Ausgabensteigerungen und es gibt aber auch andere Engpässe, zum Beispiel die von Fachkräften. Und bei den Bauten im Moment bräuchte man, glaube ich, eher Gummistiefel als Ballettschuhe, wenn man den Besuch vorziehen wollte, den Sie uns angetragen haben. Und deswegen ist das eine meiner Fragen. Wie gehen Sie damit um? Funktioniert das? Und die andere Frage geht so ein bisschen in die vorhergehende. Was ist mit dem jüngeren Publikum? Sie haben vorhin im Nebensatz gesagt, die interessieren sich vielleicht mehr für Natur als für Literatur. Also irgendwie weniger, wer reitet zu spät, als mehr nichts zu suchen, war mein Sinn. Meine Frage ist, wie machen Sie das? Also machen Sie das über Weimar hinaus? Erfahren die jungen Leute jetzt Natur auch digital oder ganz unmittelbar mit Schmecken, Riechen und Fühlen? Und wie wird klar, dass die Geschichte sehr nah an dem ist, was wir heute erleben, also vom Farbkreis angefangen bis zu den großen Beziehungsdramen. Das mit den Frauen finde ich natürlich großartig, das sage ich noch mal ausdrücklich mit einem, ja, dafür stehen Sie auch als Person und das wird allen sehr große Freude machen. Es ist ja auch eine nachholende Bildung, die alle erfahren werden, weil das war bisher schon Nischenwissen, was man haben musste, um zu wissen, wo hat die Anna Amalia gewohnt und was hat die alles gemacht. Und die war nicht nur die Muse, sondern, und was ist mit Christiane so, das will ich nicht wiederholen, aber das begeistert mich natürlich sehr. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und für die Fraktion Die Linke, Kollege Gregor Gysi, bitte.
Ja, schönen guten Tag, liebe Frau Dr. Lorenz. Aber auch sehr interessiert zugehört. Ich musste nämlich als Student ein halbes Jahr beim Kreisgericht Weimar Praktikum machen und in der Zeit habe ich dort alles kennengelernt. Ja? War übrigens das einzige Kreisgericht mit einem CDU-Mitglied als Direktor, wegen Weimar, auch interessant. Ja? So, jetzt aber meine Fragen. Also, was mich interessiert, die digitalen Projekte. Die Laufzeit geht ja bis 2027. Ist denn die dauerhafte Finanzierung danach abgesichert? Da schaue ich auch Ihren Nachbarn an. Mal sehen, was er dazu sagt. Das Zweite. Sie wollen ja auch dezentrale Kulturvermittlung und Teilhabe, also auch im ländlichen Raum. Außerhalb der Geldfrage, kann Bundestag und kann Bundesregierung Sie da anders mehr unterstützen? Haben Sie da Ideen? Das Dritte ist, Ihre Pilotprojekte, ich sag mal, oder Kooperationsprojekte, Pilotinklusion, Verbundinklusion, dann Ihr Tastsitzmöbel, auch Maroschka-Hocker genannt, etc. Mich interessiert die Reaktion der Besucherinnen und Besucher. Was ist sozusagen Ihr erstes Resümee? Sagen Sie, das funktioniert, das wird angenommen oder es wird kritisiert? Aus Goethes Wohnhaus wollen Sie ein Ideenlabor machen, das soll eher die nationalkulturelle Gedenkstätte ablösen. Nun ist das ziemlich, sagen wir mal, fortschrittlich, was Sie da für Gedanken entwickelt haben. Und mich interessiert, gibt es hinsichtlich dieses Paradigmenwechsels, also erinnerungspolitischen Paradigmenwechsels, Widerstand? Und wir würden, also zumindest ich glaube auch andere hier, Sie gerne dabei unterstützen, den Widerstand standzuhalten. So, und dann komme ich zu den Aschebüchern. Also da nutzen Sie ja nur das Nanozelluloseverfahren in den Werkstätten und gelten als weltweiter Vorreiter. Mich interessiert, wird das Ganze gelingen? Unterstützt das, der Bund ausreichend? Und ist das so, dass das auch Schritt für Schritt von anderen Ländern übernommen wird? Und meine letzte Frage ist das Großprojekt Umbau Stadtschloss für 140 Millionen. Klein A, wie viel werden es wirklich? Also ich bin seit BER und Stuttgart sehr stutzig und glaube an diese Zahlen nicht. Klein B, aber was mich auch interessiert, ist die Finanzierung sicher nach 2032? Denn das ist ja das Ziel. Und glauben Sie, dass das Ziel 2032 real ist? Bei solchen Projekten stelle ich immer fest, es dauert viel länger, wird viel teurer und die Finanzierung hinterher ist eher ungesichert. Das war's schon.
Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege. Frau Dr. Lorenz, bitteschön. Wieder viele Fragen.
Ja, ich würde jetzt unkonventionellerweise mal mit hinten beginnen, weil die Linke ja schon in der ersten Fragerunde und jetzt noch mal ein Berg von neuen Fragen kommen. Also, Schloss 140 heißt das bei uns. Schloss 40 ist sozusagen die erste Bauphase und Schloss 100 die zweite Bauphase, weil das eben die zweite Tranche an Sondermitteln gewesen ist. Ich habe heute schon Herrn Hose auf dieselbe Frage im Vorgespräch gesagt. Ich verspreche Ihnen, dass wir bei 140 Millionen bleiben. Wir steuern dieses Projekt tagtägllich und das heißt eben auch einsparen. Wir suchen nach kreativen Lösungen, wissen uns dabei bestens kulturell in einer Tradition mit Weimar. Das Kleinfürstentum Sachsen-Weimar-Eisenach hatte nie genügend Geld für seine Ambitionen und hat das, was es nicht an finanziellen Mitteln hat, sozusagen durch intellektuelle Kraft wettgemacht, durch Intelligenz und hat sich also dazu eben auch die genannten Schriftsteller in den Staat geholt. Und das machen wir auch. Das heißt, wir ziegeln nicht ein Schloss rekonstruierend und vergoldend nach oben, sondern wir gehen dort sehr vorsichtig, eher reinigend und konservierend vor und sparen auf diese Weise also laufend das, was an anderer Stelle vollkommen aus dem Ruder läuft. Es sind hier zwei Fragen gestellt worden nach Kostensteigerungen. Wir haben de facto in der Bauwirtschaft Kostensteigerungen von 260%. Das ist nicht zu schultern. Da muss man dann einfach am Ende auch was weglassen. So, aber wir haben diesen Deckel voll bewusst und wir werden ihn halten. Und zu der Zeit kann ich Ihnen sagen, das Schloss ist bereits zeitlich wie verrückt aus dem Ruder gelaufen, was mich schwer ärgert. Aber ich habe ein eben volllaufendes Projekt auch übernommen, das nicht sauber eingetütet war, organisatorisch projektsteuernd. Das machen wir jetzt in der zweiten Bauphase besser und anders. Und deswegen kann ich mit relativer Sicherheit sagen, dass wir 2032 einmal durch sind. Was wir nicht bearbeiten, ist die Bastille, die im Moment noch im Eigentum der Schlösserstiftung in Thüringen ist und die sozusagen bei uns außen vor bleibt. Also die 140 Millionen sind für den Vierseithof. Und es war auch hier in der Runde die Frage nach der Umkodierung des Schlosses zu einem Forum. Das ist natürlich eine Behauptung, auch ein bisschen mit dicken Backen. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir kommen ja durch diese Wände nicht durch, es sei denn, wir gehen nach außen. Und das tun wir aber. Kollabor war hier schon eine Frage. Kein Abriss, aber eine Transformation. Eigentlich sollte dieses Kollabor, also eine hölzerne Architektur, eine poröse Architektur, nur ein Jahr stehen und danach der Natur zurückgegeben werden. Wir sind jetzt, da ich ja immer aufs Geld gucke, ganz Hausfrau, wir sind jetzt also bei 5 Jahren an. Sie hat Gott sei Dank durchgehalten, im Moment aber eine hohe Patina. Die wird sich wandernd nach innen bewegen in den Schlosshof, soweit wir dort nicht Baustelleneinrichtungen für Bauphase 2 haben, wird wiedererkennbar sein. Und wir werden das, was wir am Kollabor, Sie hatten Open Stage genannt, wirklich ein tolles Format, Freitagabend kann jeder kommen, wer will, und Programm machen, nur ganz wenig von uns kuratiert, eher unterstützt. Also die bringen dann alle auch ihre Leute mit und dann ist die Wiese voll. Das wollen wir nach und nach in das Schloss hineinziehen. Also so viel dazu. Aschebücher wird unseren Bibliotheksdirektor Reinhard Laube sehr freuen, Herr Gysi, dass Sie danach fragen. Für alle anderen, das sind die Bücher, die 2004 beim traumatischen Brand nicht vollständig verbrannt sind, aber doch so stark geschädigt, dass man sie damals für nicht restaurierungsfähig gehalten hat. Dann aber eine hochspezialisierte Werkstatt mit völlig neuen, innovativen, naturwissenschaftlichen Verfahren. Sie haben die letzte Volte genannt, Nanozellulose, das Anstücken im Nanomillimeterbereich von Papierfasern, damit diese Bücher wieder nutzbar werden. Sie sehen dann, das sind neue Objekte geworden. Das sind nicht mehr die alten historischen Bücher. Wir machen das nur bei wirklich bedeutenden Büchern, sondern man sieht den Brand noch, aber man kann diese Bücher wieder benutzen und auch lesen. Und wir haben diese Expertise in Weimar aufgebaut, das wissen wir. Das Projekt endet aber, es ist ein Projekt. Bitte gestatten Sie uns auch, dass wir Projekte mit Ergebnissen zu Ende führen dürfen, ohne dass gleich das Abendland untergeht. Gleichwohl sind wir im Moment am Ringen. Wir haben viele Spendenmittel noch aus dem Brand und auch immer wieder neu. Wir werden die einsetzen, um das Projekt zu verlängern, weil wir nicht ganz die Größenordnung erreichen, die wir uns vorgenommen hatten 2008, als das Projekt begonnen hat. Wir wollen bestimmte Dinge noch abschließen und neue Dinge ermöglichen, die sich eben durch wissenschaftliche Verfahren mittlerweile neu ergeben haben. Es wird ein Ascherest bleiben, mit dem wir kreativ umgehen wollen. Wir wollen das nicht entsorgen, sondern womöglich transformieren in ein Kunstwerk, womöglich, aber auch Reste gegebenenfalls noch einlagern. Und es ist tatsächlich die berechtigte Idee des Bibliotheksdirektors, dem Bund, weil Sie fragen nach Bundesunterstützung, eine geteilte Infrastruktur für weitere Bundeseinrichtungen. Jetzt hoffen wir alle, dass es nicht wieder brennt. In der Größenordnung einer Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, muss man ja wirklich tatsächlich sagen. Aber das wäre ein großes Anliegen, uns dabei zu unterstützen, dass weitere Bundeseinrichtungen, damit aber auch weiteres öffentliches Geld, das immer knapper wird, das ist uns schon bewusst, womöglich aber auch private Unterstützung, dass es uns erlaubt, diese Werkstatt gegebenenfalls eben weiter zu betreiben und auch unabhängig von der Stiftung eine Wirtschaftsgrundlage zu geben. Ideenlabor, Paradigmenwechsel, nein, kein Widerstand, sondern ganz und gar offene Arme. Es wird erwartet, also wir müssen ja einfach konstatieren, 250 Jahre Goethe, das ist schon ein unglaubliches Alter, das der Mann auf dem Buckel hat. Dafür wird er immer noch, er ist der weltweit meistgelesenste deutsche Autor. Nur mal kurz unterbrochen von irgendwelchen Skandalautoren neueren Datums. Und das ist schon toll. Aber wir müssen wirklich etwas tun, damit künftige Generationen da nach wie vor andocken. Und jetzt komme ich auf die sehr interessante Frage, Herr Firming. Es geht uns keineswegs um eine platte Aktualisierung. Das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Das ist übrigens das, was ich meine mit der intellektuellen Schärfe der Umsetzung unserer Ideen. Wir wollen es klug machen. Und ich glaube, dass gerade auch nicht das Ranwanzen an diese Klassikerfiguren, sondern das große Fremdheitspotenzial, dass wir damit auch jüngere Generationen genau erreichen werden, die völlig andere Methoden haben, sich Hybridität anzueignen und Themenvielfalt anzueignen, weil sie den ganzen Tag irgendwas machen. Und diese Generation aber gerade in die Verzauberungskraft eines authentischen Ortes reinzugeben und denen dann, die dann auch mal allein zu lassen mit einer Fremdheitserfahrung, das halten wir für wichtig. Und deswegen legen wir großen Wert, gerade auch, weil wir die Handschriften Goethes bewahren, auf sozusagen die Lesefähigkeit auch dieser Texte. Wir machen das im Übrigen, das auch noch mal in die größere Runde, weil das immer wieder in Fragen anklang. Wir machen das im Moment schon vor. Also ich will ja nicht immer nur ständig was versprechen. Und wir schauen dann, was wir wirklich erreichen werden. Das ist ja auch ein großes Abenteuer, so in die Zukunft zu gehen und sich wirklich was auszudenken. Wir machen das im Moment in unserer Faustausstellung im Schillermuseum vor. Wir haben im letzten Jahr das Themenjahr Faust gehabt. Und schauen Sie da mal rein. Das haut Sie um. Und Und vor allem haut sie es um, wenn sie sehen, wie da ganze Schülerkohorten durchrennen und sich tatsächlich mit unseren superklugen Ideen diesen Plot zum Beispiel in 6 Minuten aneignen. Wenn sie sich das, also sie kommen aus dem Grinsen nicht raus, das macht wirklich Spaß. Wir haben metergroße Comics an den Wänden, wo Schauplätze, Rahmen, Struktur des, dieses Riesenwerks aufgefächert werden. Und wir stellen fest, dass gerade Faust 2 der interessantere ist und der im Moment die vielen offenen Enden hat, die, wo man erst merkt, dass wir eigentlich, wir, die wir im Anthropozän leben und mit diesen ganzen Riesenkrisen und Existenzerfahrungen, wir sind in der Lage, das wirklich zu verstehen. Und das ist nochmal rückblickend auf diesen Ausdenker da am Frauenplan. Das muss man einfach sagen, das ist wow, dass jemand das so antizipieren konnte. Und jede Generation liest natürlich ihrs auch da rein. So, ich mache mal weiter. Dezentrale Kulturvermittlung, auch da können Sie uns unterstützen, wenn Sie wollen. Wir haben ein mobiles Co-Labor, ein, 2 Lastenfahrräder, mit denen wir, die können man aufklappen, Werkstätten. Wir stellen uns dann auf Marktplätze und holen die Leute nicht mit irgendwelchem Katheterwissen ab, sondern stellen uns da einfach hin, ich sage immer Gulaschkanone, und dann kommen die schon und man unterhält sich einfach über die Themen, die angebracht werden. Und das braucht natürlich strukturelle Unterstützung. Das können wir nur im Rahmen unseres Haushalts im Moment, solange es geht. Wir brauchen Unterstützung. Wir kommen auf das große Problem der befristeten Arbeitsverträge, gerade im pädagogischen Bereich. Das kann sich alles bestens weiterentwickeln. Und die Digitalität nach 2027 macht uns im Moment tatsächlich große Arbeit und auch Sorgen. Wie gesagt, sie muss in die Linie. Wir müssen völlig neue Berufsprofile entwickeln und auf unseren Stellenplanplätzen verankern. Aber wir brauchen tatsächlich Entwicklerpotenziale. Das heißt, wir haben im Moment Teams aufgebaut, die in der Lage sind, tatsächlich Applikationen maßgeschneidert selbst zu entwickeln. Weil wir halten das für viel nachhaltiger, als das ständig in immer teurer werdende Agenturen nach außen zu geben. Und da haben wir tatsächlich also Bedarfe auch nach 2032 gleich schon für die Nachfolger vorgebaut. Bitte nicht aufhören mit den Finanzierungsabkommen, sondern weitermachen, weil wir haben da eine gute Grundlage gelegt und wollen aber gerne weitermachen. So, also Faust habe ich schon, jüngeres Publikum, Ausgabensteigerung, Fachkräftemangel war noch ein irgendwo ein Stichwort von Frau Göring-Eckardt. Großes Problem. Im Übrigen nicht nur im Bau, sondern auch in allen anderen, insbesondere natürlich auch wieder in der Digitalität, weil alle sich um diese Entwicklerpotenziale reißen und wir natürlich nicht in der Form, also so viel zum Stellenkorsett, nicht in der Form zahlen können wie die Privatwirtschaft. Also das ist ein riesiges Problem. Und auch der Wertewandel in einer jüngeren Generation, Work-Life-Balance, ist natürlich ein Thema. Das heißt, wir haben, ja, ich bin über die Zeit, wir sind tatsächlich im Managen dieser Herausforderungen, nenne ich sie mal, ziemlich in Atem. Das macht aber auch Spaß. Es gibt dann auch immer wieder Unerwartetes und Positives. Und wir freuen uns dann über jede starke Persönlichkeit, die neu ins Team kommt. Damit mache ich jetzt mal Schluss.
Schade eigentlich. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Lorenz. Also wer, glaube ich, bisher noch nicht mit Lust und Leidenschaft für Weimar angefixt war, ist es, glaube ich, jetzt spätestens jetzt. Auch dank Ihrer wirklich großen Expertise und Erfahrung und den vielen tollen Sachen, die Sie vorhaben in Weimar mit der Stiftung. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, dass natürlich die Fraktionen, wenn sie dann weiter im Nachgang das nochmal vertiefen möchten, bestimmt auf Sie und die Stiftung zukommen werden. Und genau, großes Danke, dass Sie da waren. Und wir werden uns dann spätestens in Weimar wiedersehen oder auch hier in Berlin im Ausschuss. Sie sind herzlich eingeladen zu bleiben, wenn Sie möchten, müssen aber nicht.
Ja, doch. Also
bleiben Sie, ne? Genau. Weil wir gehen nämlich jetzt zu Tagesordnungspunkt 2 und damit von Weimar nach Los Angeles und New York und kommen zum Bericht der Delegationsmitglieder über die Reise des Ausschusses in die USA vom 1. bis 8. Februar 2026. Da ist es ja so, dass diese Delegationsreisen ja immer im Auftrag und zum Nutzen des gesamten Ausschusses unternommen werden. Deswegen ist auch sinnvoll, nicht nur sozusagen dann zu berichten schriftlich, sondern eben auch hier im gesamten Ausschuss auch einen kurzen Bericht abzugeben, damit eben alle Mitglieder des Ausschusses und auch die Öffentlichkeit auch von den Erkenntnissen profitieren können. Und deswegen werden alle Mitglieder der Delegation, das sind nämlich 5 plus mir als Delegationsleiter, einmal kurz, wir haben in der Hauptrunde gesagt, etwa 3 Minuten, die wichtigsten Ergebnisse dieser Reise darstellen. Und starten wird, wir gehen nach Fraktionsgröße, die geschätzte Kollegin Dr. Anja Weisgerber mit, für die CDU-CSU-Fraktion mit ihrem Bericht. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und Delegationsleiter, Herr Lehmann, lieber Sven. Zunächst mal möchte ich beginnen mit einem großen Dankeschön. Es war nämlich wirklich eine sehr spannende Reise. Vielen Dank auch an das Sekretariat für die tolle Begleitung. Wir haben viele Themen reingepackt und wir haben auch inhaltlich wirklich viel mitgenommen. Die thematischen Schwerpunkte waren zum einen der Filmsektor, dann aber auch die Medienfreiheit, die Medienwirtschaft und dann aber auch die deutsch-amerikanischen Kulturbeziehungen sowie die Rahmenbedingungen für künstlerisches Schaffen in Amerika. Wir haben viele spannende Gespräche geführt. Ich hätte auch eine tolle Bildergalerie, die ich gerne zeigen würde, was leider nicht möglich ist. Aber bei Interesse kann ich gerne die Bilder nachliefern. Wer sie bekommen möchte, bekommt sie gerne.
Also gelacht haben jetzt die, die mit da waren in den USA aus Gründen. Aber wir kommen da gern drauf zurück nochmal.
Also wir wurden auch hervorragend betreut in Los Angeles von Generalkonsulin Frau Sasse und in New York vom stellvertretenden Generalkonsul Rübke und aber auch seinen Mitarbeitern. Das war wirklich hervorragend. Also zur Filmindustrie möchte ich sagen, Los Angeles ist und bleibt nach wie vor das Zentrum der US-Filmindustrie. Und gleichzeitig befindet sich Los Angeles und die Filmindustrie in einem tiefgreifenden Wandel. Die Streamingdienste verdrängen den klassischen Kinomarkt. Das ist ähnlich wie bei uns in Deutschland. Die künstliche Intelligenz stellt die kreativen Berufe unter große Herausforderungen und macht ihnen auch den Schauspielern, den Synchronsprechern auch wirklich Angst. Wir haben da auch viele Gespräche geführt. Spannend war der Roundtable in den Amazon MGM Studios mit den Streamern, weil wir hätten den Zeitpunkt nicht besser treffen können, gleichzeitig in der Nacht auch verhandelt haben zum Investitionsverpflichtungsgesetz. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen anderen Delegationsteilnehmern, insbesondere der Opposition, bedanken für das Verständnis dafür, dass wir dann immer mal wieder raus mussten. Aber gleichzeitig haben wir natürlich die Erkenntnisse, die wir dort gewonnen haben, dann auch mitgenommen. Was wurde uns denn gesagt? Zum einen wurde uns gesagt, dass man immer noch sehr gerne in Deutschland produziert, weil man dort auch die schönen Drehorte schätzt, die leistungsfähigen Produktionsstätten mit den zum Beispiel Bavaria Studios, Studio Babelsberg, um nur 2 zu nennen, die deutschen Werte, die deutschen Tugenden. Also sie wollen mit uns zusammenarbeiten, aber sie haben natürlich auch Ansprüche. Und deswegen war natürlich die Erwartungshaltung groß, dass wir endlich die Filmfördermittel freigeben. Und die Voraussetzung dafür war ja das Investitionsverpflichtungsgesetz, dass wir dann wirklich auch, ja, wo wir den gordischen Knoten eigentlich dann auch während der Verhandlungen in den USA durchschlagen konnten. Was auch gesagt wurde, dass noch einen weiteren Schub bringen würde, wenn ein Steueranreizmodell kommt. Auch daran werden wir weiter arbeiten. Ja, zur Medienwirtschaft. Meine Zeit ist ja schon weit fortgeschritten.
Wir machen mal eine Minute drauf, wenn okay. Das okay ist. Wir sind jetzt letzte Top und genau.
Danke. Also da möchte ich sagen, was nehme ich damit? Die Gespräche haben gezeigt, dass wirklich die Pressefreiheit durch Trump und die Trump-Administration schon sehr stark eingeschränkt ist. Offiziell ist die Presse formal immer noch frei, aber man merkt dort, dass durch die Klagen des Präsidenten gegen die Medien auch große Sorgen wegen Zensur auch geschürt werden. Und man merkt auch, dass es keine lokalen Medien oder nur ganz wenige lokale Medien gibt, dass sehr viel über Social Media läuft. Ich glaube, die sind nochmal die Amerikaner 5 Jahre, 6 Jahre weiter als wir. Damit können natürlich auch die Fakten auch, sag mal, gestreut werden, die für denjenigen, der sie streut, vorteilhaft sind. Und wir merken halt, wie wichtig die Medienlandschaft bei uns ist und dass wir sie auch stärken müssen. Und ich möchte an der Stelle noch abschließend die Deutsche Welle sehr loben, die dort eine ausgezeichnete Arbeit macht, um auch die deutsche Politik dort zu präsentieren und auch die amerikanische Bevölkerung zu informieren. Und auch ein großes Dankeschön an das Goethe-Institut. Wir haben dort kennengelernt, wie wertvoll die Sprachkurse dort auch sind und auch die Veranstaltungen zu den deutsch-amerikanischen kulturellen Beziehungen. War eine große Bereicherung, genauso wie die ganze Reise. Und ich bedanke mich bei allen. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Weisgerber, und auch sozusagen nochmal von meiner Seite aus danke auch an das Sekretariat, vor allem an Frau Hartenstein, die nämlich nicht nur sehr viel vorbereitet und begleitet hat, sondern auch nachbereitet hat. Und großes Danke für die wirklich fantastische Begleitung auf dieser Reise an Sie. Dann gehen wir zu Herrn Gläser für die AfD-Fraktion. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich da natürlich auch anschließen. Frau Hartenstein, vielen Dank. Das Haus hat das alles super vorbereitet. Es war eine sehr aufschlussreiche und interessante Reise für mich, ich glaube für uns alle. 20 Jahre bin ich nicht in den Vereinigten Staaten gewesen. Viele Dinge da waren mir auch total neu. Ja, ich habe mich von so einem Roboterauto durch Los Angeles fahren lassen, dann so kleine autonom fahrende Fahrzeuge, die Essen ausliefern. Also das waren schon viele interessante Einblicke in eine Welt, die wir noch nicht haben. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Und wichtig war natürlich der Zustand der amerikanischen Filmindustrie, wie gut die organisiert sind. Ich bin jetzt hier neulich in einem deutschen Filmstudio gewesen. Da waren drei Studios nebeneinander. Da habe ich ein bisschen auch geschwärmt von den Amazon-Studios in Hollywood, wo irgendwie ganze Fabrikhallen ja nur darauf warten, dass Leute ihren Podcast vorlesen, das Hörbuch eingelesen wird, Talkshows organisiert werden. Das ist wirklich eine Industrie, wie wir sie hier gar nicht kennen. Da können wir tatsächlich, sind die Amerikaner meilenweit uns voraus. Das andere Wichtige aus meinen Augen war die Bedeutung privater Initiative und privaten Kapitals, wenn wir an die Carnegie Hall in New York denken, alles privat organisiert, oder auch die deutschsprachige Kirchengemeinde in New York, die ihr Gotteshaus saniert und dafür um Spenden gebeten hat. Das zeigt, wie wichtig private Initiative ist und eine noch größere Rolle spielt als bei uns. Politisch gesehen würde ich sagen, hat die Reise jetzt vielleicht nicht ganz so viel bewirkt. Frau Weisgerber hatte das ja bereits angeschnitten, dass es diese Debatte über die Filmförderreform gab und jetzt auch ihren Kabinettsbeschluss noch vor zwei Wochen, wo ich das Gefühl habe, Sie sind da ziemlich beratungsresistent in die Gespräche reingegangen. Mit Sie meine ich jetzt die Vertreter der Regierungsfraktionen und haben auch nicht so viel mitgenommen. Denn wenn Sie zugehört hätten, dann hätten Sie verstanden, dass die amerikanische Seite klar gesagt hat, dass sie das alles nicht wollen. Keine Subventionen, keine Bürokratie, keine hohen Steuern, keine hohen Abgaben. Die wollen einfach einen attraktiven Standort, an dem sie gut Geld verdienen können. Und genau das wäre auch unsere Idee, das wäre auch das Steuersparmodell. Frau Weisgerber, da warten wir drauf auf Vorschläge, die sowas bringen und die Deutschland zu einem attraktiven Standort machen. Sonst wird es im Umgang mit den Amerikanern eher schwierig werden. Wir müssten das so ein Mindset haben, wie es die Amerikaner in New York gezeigt haben. Da haben wir mit Vertretern der Stadtregierung gesprochen, die genau erklärt haben, wie leicht es bei ihnen ist, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Sie sind sehr zuvorkommend, es geht alles sehr schnell. Das ist in Deutschland nicht der Fall, zumindest nicht da, wo ich mich ein bisschen auskenne, hier in Berlin. Deswegen kann ich nur auch jeden bitten, das mitzunehmen an ihre Parteifreunde in kommunaler Verantwortung irgendwo in Deutschland. Das ist ganz wichtig, dass solche Dinge schnell und gut gehen. Dann ist es für Investoren und Drehbuchautoren und die ganze Filmwirtschaft wichtig, dass schnell Drehgenehmigungen erteilt werden und unbürokratisch. Und wenn wir nur das erreicht hätten, dann hätte diese Reise schon einen kleinen Schritt in die richtige Richtung mit sich gebracht. Danke.
Danke. Dann kommen wir zu Kollege Martin Rabanus, SPD.
Ja, vielen Dank. Dem Dank an Frau Hartenstein und dem Sekretariat schließe ich mich gerne an. Dem Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen, die mit dabei waren. Das war insgesamt eine sehr harmonische, eine sehr gute Runde. Und Anja Weisgerber hat wirklich im besten Sinne auch dieses Motto dieser Reise, also Presse, Medien, Film, durch persönliches Handeln aufgegriffen und war also sehr fleißig und sehr aktiv darin, Eigenproduktionen zu machen. Ich fand das absolut beeindruckend.
Noch immer zu sehen auf dem Instagram-Kanal.
Das ist diese wunderbare Film- und Videosammlung, die du gerade angesprochen hast. Das war wirklich ausgesprochen originell. Was wir dann hatten, diese beiden Themen, das Thema Film in L.A., das habe ich inhaltlich, Herr Gläser, ich will das gar nicht vertiefen, in Maßen anders wahrgenommen, sondern es war so, wie Anja Weisgerber das auch gesagt hat, an uns als Bundespolitiker wurde natürlich zunächst einmal adressiert, was sind die bundespolitischen Rahmenbedingungen, die wir für Produktionsbedingungen bieten können. Das ist natürlich das Thema Tax-Incentive-System, dass die großen Produktionsunternehmen dort gerne hätten und wo sie auch klipp und klar gesagt haben, das ist eigentlich das, womit die arbeiten können, weil es verlässlich ist. Das ist der Grund, warum sie sich gegebenenfalls auch nicht für den Standort Deutschland entscheiden, obwohl er diese ganzen Qualitäten hat, die Anja Weisgerber auch vorgetragen hat. Wobei sehr wohl auch zur Kenntnis genommen wurde, dass wir die Produktionsfördermittel in den Fonds jetzt deutlich anheben. Ich fand es sowieso sehr erstaunlich, wie exzellent informiert die Kolleginnen und Kollegen der großen Produktionsunternehmen dort waren. Also waren super gebrieft von hier über die aktuelle Debatte zur Investitionsverpflichtung, die die natürlich nicht richtig doll finden. Ist ja klar, ja, relativ banal, aber auch über alle anderen Fragen. Das war schon sehr spannend. Und ich glaube, da haben wir schon noch ein paar Sachen mitgenommen. Ja, auch bis hin zu der Frage, wie schnell kriegt man eine Drehgenehmigung in Frankfurt, München, Berlin etc. Aber das sind ja jetzt nicht in erster Linie bundespolitische Fragen. Das Zweite, was ich ausgesprochen spannend und auch bedrückend ein Stück weit fand, war der zweite Teil, der sich eher der Situation der Presse, der Journalisten, der Kunst- und Kulturschaffenden gewidmet hat, wo nämlich sehr klar geworden ist, nochmal in den persönlichen Gesprächen, ja, es ist nicht so, dass es in den USA de jure staatsverändernde Maßnahmen gibt, also wo Gesetze erlassen werden, in denen Pressefreiheit eingeschränkt wird, in denen Gesetze erlassen werden, in denen Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sondern es ist eine Melange aus Repression und aus Sorge, Angst, die ein Stück weit umgeht, die dazu führt, dass Menschen sich tatsächlich nicht mehr erstens bestimmte Dinge trauen, aber dass auch Menschen ganz bewusst ausgeschlossen werden. Also nehmen wir das Beispiel Presse. Wenn irgendeine Nase dem Donald Trump in der Pressekonferenz am Weißen Haus nicht gefällt, dann schmeißt er den da einfach raus, kann er machen, und setzt stattdessen einen Influencer dahin, der erst mal darüber berichtet, wie toll das alles ist, was Donald und America First und keine Ahnung was. Und das ist natürlich sehr subtil, oder eigentlich ist es gar nicht so subtil, aber doch ein sehr wirkungsvoller Angriff auf eine breite, unabhängige Berichterstattung, die wir dort erleben. Und das ist nur ein Beispiel. Und in dem Zusammenhang auch meinen herzlichen Dank an alle Organisationen, die aus Deutschland dort auch tätig sind, die dort ein Stück weit auch versuchen, gegenzusteuern und Räume zu eröffnen, wie das Goethe-Institut beispielsweise, auch in die Nachbarschaft herein. Das fand ich sehr beeindruckend, was sie da machen. Und bis hin auch zu der Frage der Deutschen Welle, das ist eben schon adressiert worden. Ich finde, da wird eine hervorragende Arbeit gemacht und ich kann das nur unterstützen, dass wir an der Stelle auch nicht nachlassen, auch und vielleicht gerade in unserem befreundeten Land Vereinigte Staaten von Amerika diese Aktivitäten zu entfalten. Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Martin und Arbeit Tesfa Jesus für die Grünen.
Ja, vielen Dank.
Alle hatten 4 Minuten. Alle.
Vielen Dank auch meinerseits. So, jetzt. Ja, ich bedanke mich auch meinerseits sowohl an die Delegationsleitung als auch an das Sekretariat für die wirklich wunderbar geplante, organisierte Reise mit den wirklich auch tollen Tagesordnungspunkten, die wir hatten. Danke auch an die Kolleginnen, weil das wirklich ein gutes Miteinander war allesamt. Es ist nicht immer selbstverständlich, aber ich glaube, es war wirklich eine gute Reise. Ich würde 3 Punkte herausheben wollen. Zum einen natürlich den Bereich Film. Wir waren allesamt sehr beeindruckt, wie zahlreich die Studios erschienen sind und das Interesse hatten, mit uns zu sprechen. Der Bericht zählt sie ja auf, also so ziemlich alle. Ne? Warner Bros., Paramount, Disney, Sony, Amazon, MGM, Netflix, alle waren dabei. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist die große Hochachtung vor Deutschland. Also Deutschland ist ein interessanter Markt. Das wurde, glaube ich, sehr, sehr deutlich, insbesondere mit den Aspekten Stabilität, wirklich gut ausgebildete Fachkräfte, Infrastruktur. Und dann kam aber das große Aber, und das sind 2 Punkte. Das eine ist, Planungssicherheit fehlt. Es gibt keine Planungssicherheit, auch kleinere Förderinstrumente, die aber nicht über lange Jahre planbar sind, sind für sie unattraktiv. Und das 2. Punkt ist, ein Steueranreizmodell fehlt. was natürlich andere Länder uns voraus haben, weshalb auch sie ganz deutlich gemacht haben, obwohl vielleicht andere Länder nicht ganz so attraktiv sind, weil sie nicht die Fachkräfte haben, holen sie mittlerweile auf, weil die Studios dort investieren, dort produzieren und damit auch Wissen generieren. Und der Vorsprung, den Deutschland im Moment hat, geht verloren. Und da gibt es, glaube ich, für uns noch Nachholbedarf. Der zweite Punkt, der mich beeindruckt hat, ist der Besuch bei den Gewerkschaften, bei SAG-AFTRA und das Thema KI und Film. Das war noch etwas, was wir vielleicht noch mal stärker in Blick nehmen müssen, was KI-generierte Filme, Schauspieler, Stimmen insgesamt für die Branche vor und hinter der Kamera bedeutet. Das ist, glaube ich, ein Thema, was vielleicht auch noch unsererseits unterschätzt wird und wo wir uns auch stärker auch noch mal damit beschäftigen müssen. Der dritte Aspekt ist die Deutsche Welle. Sehr beeindruckend war für mich zu hören, in einem Land, was sehr polarisiert ist, auch in der Medienlandschaft und auch für uns, die wir jetzt vielleicht gern CNN sehen, ist CNN ja nicht unbedingt auch neutral, sondern auch schon Demokraten eher auch geprägt, ist die Deutsche Welle schon auch eine Institution, die wirklich für Objektivität steht. Ne? Also wird auch von vielen geschätzt als ein Medium, das verschiedene Aspekte zeit- und neutral ist. Und das bestärkt mich auch darin, weil ich manchmal doch immer wieder höre, auch Stimmen, die sagen, ja, braucht mir denn die Deutsche Welle wirklich in den USA? Und so ein bisschen auch die Idee, die Deutsche Welle da, wo es eben nicht in westlichen Ländern, sondern sozusagen im globalen Süden, wo es keine freie Presse gibt. Aber gerade dort, gerade in den USA, gerade in diesen Zeiten ist die Deutsche Welle in den USA, glaube ich, an der richtigen Stelle und müsste auch an dem Standort auch weiter unterstützt werden. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin Tesfayesus und Herr Kollege David Schliesing für die Linken.
Ja, und ich glaube, eigentlich kann ich meinen Redebeitrag auf eine Minute reduzieren, weil es ist wirklich alles schon gesagt worden. Ich mache trotzdem eines. Ich danke auch von meiner Seite ganz, ganz, ganz herzlich dem Sekretariat, Frau Hartenstein, für ihre wahnsinnig engagierte und tolle und zuverlässige Unterstützung in dieser Hinsicht. Auch unserer Dolmetscherin, die uns wirklich tatkräftig unterstützt hat, die immer in Notsituationen sofort eingesprungen ist, da war. Ich möchte wirklich herausheben, das Generalkonsulat in L.A., das uns wirklich hier rund um die Uhr betreut hat. Mit allen Dingen konnten wir zu Ihnen kommen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit und das war wirklich beeindruckend. Gleichzeitig möchte ich dem Delegationsleiter für die wahnsinnig angenehme Atmosphäre und Anleitung danken und natürlich allen Delegationsmitgliedern. Es war ja meine erste Delegationsreise in dieser Funktion und es war mir eine große Freude, mit Ihnen gemeinsam diese 8 Tage zu verbringen. Genau, Film ist schon gesagt worden, Presse und Meinungsfreiheit ist auch schon gesagt worden. Ich vielleicht würde ganz noch mal auf die UCLA zurückkommen. Auch dort hatten wir ja einen sehr, sehr imposanten Vortrag bekommen von einer sehr engagierten Leiterin mit ihren Dozenten, die mit den 3 Stichworten Impact, Innovation und Independence vorangehen und die sich als Filmhochschule oder als Kunsthochschule sehr mit dem Thema KI auseinandersetzen in Bezug auf, wie gehen wir damit um, was bedeutet das eigentlich für unsere Alltagswelt, für unsere Realität, wie kann man es künstlerisch nutzen. Was ich sehr bemerkenswert finde, dass das im Curriculum so eine große Rolle spielt. Das andere Thema Mental Health, also wie geht man sozusagen mit Stressoren um, gerade im Kulturbereich, im Kunstbereich, wo einfach wirklich ein enormer Druck herrscht, dort also eine Sensibilisierung zu erfahren und auch einfach an die Hand zu kriegen, wie gehe ich also damit um. SAG-AFTRA wurde schon erwähnt, 160.000 Mitglieder. Es ist einfach Wahnsinn, so eine geballte gewerkschaftliche Power zu spüren. Und gerade mit Blick auf KI und auf die Diskussion, inwiefern gibt es dort Verdrängungsmechanismen, sind die sehr gut aufgestellt, sehr professionell mit Absicherungssystemen, also auch sehr beeindruckend. Und was man einfach wirklich hervorheben muss, ist einfach die wertvolle Arbeit, die das Goethe-Institut dort leistet, 1014 als deutsch-amerikanischer Kulturpartner, die Deutsche Welle wurde schon genannt, auch die Deutsche Gemeinde, bei der wir zu Gast waren. Also wie stark doch einfach deutsche AkteurInnen dort in die amerikanische Zivilgesellschaft hineinwirken, Dialoge suchen. Goethe-Institut in L.A. mit seinem, du hast es schon kurz angedeutet, das Nachbarschaftsprojekt, also wirklich mit den Leuten vor Ort, auch weggezogen sozusagen aus den Promi-Places hin zu eben eher sozusagen so anderen Underdog-Situationen und sich dort einfach massiv engagieren. Das ist nicht hoch genug anzurechnen und wir müssen das weiter stärken, weil auch, aber du hast es gesagt, genau, die Deutsche Welle spielt eine enorme Rolle dort und dementsprechend müssen wir es weiter unterstützen. Es war also eine großartige Reise. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Dann mache ich sozusagen die Runde komplett und danke als Delegationsleiter auch der Delegation. Das ist ja sozusagen, wenn man 8 Tage auf engstem Raum zusammen ist, so, das kann ja gut gehen oder auch nicht. Hier ist es sehr gut gegangen, finde ich. Wir hatten also auch eine sehr kollegiale, gute Zeit, waren immer pünktlich und vorbereitet und so weiter. Das hat also sehr viel Spaß gemacht, auch einfach diese Delegation zu leiten. Ich würde gerne 3 Punkte einmal nochmal, die jetzt auch von Ihnen euch berichtet wurden, einfach nochmal selber stark machen. Das erste ist Film. Genau, also die Reise fiel genau in die Phase der Verhandlungen der Koalitionsfraktionen. Da möchte ich auch einfach mal sagen, Respekt an die Kollegin Weisgerber und Rabanus, dass also sozusagen ja es trotzdem eigentlich immer so war, dass sie bei den Terminen waren und dann noch währenddessen verhandelt haben. Und ich sehe das auch nicht so, dass wenn sozusagen die Streamer einem eine bestimmte Erwartung sagen, dass die Aufgabe ist, die automatisch 1:1 zu erfüllen, sondern Politik ist ja sozusagen Interessen auszugleichen. Und wir haben ja auch interessanterweise zum Beispiel auch in den USA von den Streamern die eine Seite gehört, aber dann zum Beispiel von Produktionsfirmen gehört, nehmt den Streamern so viel Geld aus der Tasche, wie es nur irgendwie geht, ja. Und deswegen ist es halt, diese Balance von Interessen zu finden, ist ja das Entscheidende. Ich stimme aber absolut zu, dass alle uns erklärt haben, Tax Incentive ist total wichtig. Es gibt ja selbst in den USA zwischen den Staaten sowas wie einen Krieg, wer die besten Steueranreize hat. Und in Deutschland, wie gesagt, steht das Thema auch an. Und deswegen danke, dass Sie es auch nochmal aufgegriffen haben. Das Zweite ist Presse-Meinungsfreiheit. Da teile ich 1:1, was Martin Rabanus beschrieben hat. Ich möchte auch nochmal hinzufügen, was ich auch interessant finde, ist natürlich die Frage von Kulturfinanzierung, die ja ganz, ganz anders ist in den USA als hier. Und das ist ja interessant. Also ich meine, diejenigen, die zum Beispiel immer sagen, zu denen ich auch lange gehörte, dass private Finanzierung von Kultur nicht so dolle ist, kommen angesichts der politischen Lage in den USA vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Weil wenn zum Beispiel Trump oder die Administration auf Bundesebene jetzt diese Kulturagenturen streicht oder schwächt oder wie auch immer, dann trifft das einige wenige, aber erschüttert nicht ein ganzes System. Weil zum Beispiel, wir hatten das Thema Carnegie Hall und andere, die einfach sehr stark privat finanziert werden. Und das hatten Sie ja auch nochmal dargestellt, was die Klassikstiftung Weimar angeht. Und ich habe neuen Respekt gewonnen für das private Kulturmäzenentum als möglicherweise Faktor von Resilienz in Krisenzeiten, sozusagen, wo man sich nicht vielleicht immer auf eine politische Stabilität verlassen kann. Und das war auch nochmal sehr interessant. Und was zur Deutschen Welle gesagt wurde, teile ich 1:1. Das ist einfach, die haben nicht ohne Grund Riesenzulauf in den USA, was ihre Programme angeht, weil die viele Amerikaner sagen, wenn wir die großen Channels uns anschauen, da hat man das Gefühl, man lebt in unterschiedlichen Gesellschaften, weil die einen so berichten und die anderen so. Und die Deutsche Welle dokumentiert vor allem, ohne eine Meinung irgendwie vorzugeben, und dokumentiert auch die große Vielfalt an Lebensweisen in den USA, die es halt nun mal gibt. Und das ist wirklich sehr interessant gewesen, dass sie deswegen auch einen hohen Zulauf auch haben. Und dritter Blick, das ist für mich auch noch mal wichtig gewesen, weil seit Trump gibt es auch in Deutschland einen, wie ich finde, sehr herablassenden Blick auf die USA. Ja? Also so, dass der neue Faschismus und ICE ist die neue SA und was für ein hinterwäldlerisches Land. Und ich glaube, das ist nicht gut, so über die USA zu reden, weil die USA einfach wahnsinnig vielfältig sind und auch das sehr, sehr viel auch Resilienz auch gibt gegenüber auch Druck, der von der Trump-Administration auch ausgeübt wird. Und ich finde das deswegen wichtig, und ich möchte es in einem Zitat mal zusammenfassen, dass eine Person gesagt hat, also sie finden Deutschland toll und wichtig, aber warum redet ihr so über uns, als wenn wir sozusagen jetzt das hinterwäldlerischste Land auf der Welt wären? Wir haben 260 Jahre Demokratie und ihr 70, 75. Ja? Und ich finde das deswegen wichtig, weil man soll die USA und die Regierung kritisieren, wenn man das für notwendig hält. Ich halte das auch für notwendig. Man soll aber auch sehen, dass es darunter auf Ebene der Parlamente, der Zivilgesellschaft, der Kulturinstitutionen einfach sehr, sehr viel Austausch gibt, die auch wirklich an deutsch-amerikanischer Kultur, Austausch und Beziehung interessiert sind. Und deswegen war, glaube ich, diese Reise sehr, sehr wichtig. Und auch alles, was wir tun können, um Goethe-Institut und 10-15-14 und Deutsche Welle zu unterstützen, ist sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen diese Partnerschaft mit den USA. Und das war, glaube ich, noch mal sehr wichtig, auch gerade in Trump-Zeiten ein solches Signal auch seitens des Ausschusses zu setzen. In diesem Sinne danke noch mal an Frau Hartenstein, danke an die Delegation, und ich freue mich schon auf die nächste Reise und schließe damit die Sitzung. Bis zum nächsten Mal.